Deutschlandfunk. Hintergrund. Rückkehr zum Mond. Die NASA und das Artemis-Programm. Eine Sendung von Florian Mayer.
Die Zukunft der Raumfahrt ist schneeweiß, kegelförmig und unglaublich unbequem. Die Raumkapsel Orion, eine Neuentwicklung der US-Raumfahrtbehörde, steht fast etwas versteckt in einer Halle im Johnson Space Center in Houston, Texas. Orion ist einer der Stützpfeiler für das nächste Kapitel der Raumfahrtgeschichte. Und die nach Houston eingeladenen Journalistinnen und Journalisten stehen Schlange, um sich einmal reinsetzen zu können. Wer sich durch die kleine Einstiegsluke quetscht, muss fast auf den Knien zu einem der vier Sitze kriechen. Man setzt sich nicht, man legt sich. Die Sitze sind mit der Rückenfläche am Boden befestigt, die Beine im 90-Grad-Winkel an Stützen angelegt, die Arme liegen parallel zum Oberkörper, gerade so, dass sie die Steuerelemente erreichen. Der Blick nach oben, wenige Zentimeter von der Nasenspitze entfernt, Bildschirme und unzählige Schalter, Knöpfe und Hebel. Ein Albtraum für jeden mit nur einem Hauch von Platzangst. Tief in der Hocke auf der anderen Seite sitzt eine Frau mit schulterlangen blonden Haaren und Hosenanzug, Debbie Korff, Raumfahrtingenieurin und stellvertretende Entwicklungsleiterin von Orion.
So you'll see if you get inside, it's four seats right now.
Hier sieht man jetzt die vier Sitze. Da ist gerade alles für die Trainings der Astronauten eingerichtet. Bei Artemis 1 fliegen wir nur mit drei Sitzen für unsere Testpuppen, die die Kräfte und Strahlung messen.
Artemis 1 soll der nächste große Schritt in der Geschichte der Raumfahrt werden. Am 29. August soll Orion auf der Spitze der bisher stärksten Rakete der NASA vom Kennedy Space Center in Florida abheben und zum Mond fliegen. Ein Testflug ohne Astronautinnen und Astronauten und ohne Mondlandung. Denn alles an Artemis 1 ist neu. Die Trägerrakete Space Launch System, kurz SLS, und die Raumkapsel wurden über ein Jahrzehnt lang entwickelt. Daher wird die enge Raumkapsel auch erstmal nur mit Messgeräten beladen sein.
Wir haben ganz viele Instrumente an Bord auf den Sitzen. Wir schauen uns die Beschleunigung an, die Kraft beim Wiedereintritt und wenn die Kapsel zurück ist und im Wasser landet.
Neue Rakete und neue Kapsel bedeuten für die NASA unbekanntes Terrain. Zwar wissen die Forscher natürlich von Modellen und Simulationen, was ungefähr passieren wird, aber in der Realität sieht vieles oft anders aus.
4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11.
So fing am 16. Juli 1969 um 9.32 Uhr Ortszeit alles an. Als von Startrampe 39A im Kennedy Space Center in Florida Apollo 11 abhob und die Welt den Atem anhielt. Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins machten sich als erste Menschen auf den Weg zum Mond. Vier Tage später setzten Armstrong und Aldrin mit dem Landemodul und einem Mini-Rest an Treibstoff auf der Mondoberfläche auf. Nachdem Armstrong die erfolgreiche Landung auf dem Mond zur Erde gefunkt hatte, stieg er aus, kletterte in seinem Raumanzug die Stufen einer Leiter hinab und setzte als erster Astronaut in der Menschheitsgeschichte seine Füße auf den Boden des Erdtrabanten. Die Worte, die er dabei sagte, gingen um die Welt.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein gigantischer Sprung für die Menschheit. Jetzt, fast genau 50 Jahre nach der letzten Apollo-Mission, setzt die NASA mit ihren internationalen Partnern zum nächsten Sprung an. Die neue Mission trägt den Namen Artemis, in der griechischen Mythologie die Göttin des Mondes und die Zwillingsschwester von Apollon, im Englischen Apollo. Die Halle, in der die Orion-Kapsel steht, ist riesig, mehrere Fußballfelder lang und breit. Neben Orion stehen dort weitere Raumkapseln, Teile von Satelliten und Raumstationsmodule, ein Simulatormodell des Space Shuttle Cockpits. Disneyland für Raumfahrtfans. Vom Medienrummel rund um die Kapsel ignoriert, steht an der Seite eine freundlich lächelnde Frau. Kurze Haare, grau gefärbt, spitz nach vorne gestylt. Hinter ihr eine Karte. Darauf links die Erde, rechts der Mond. Dazwischen viele Linien und Bilder von Raketen und Raumkapseln. Die Frau, die alle Kamerateams links liegen lassen, weil ihr Ausstellungsstück nur eine Karte ist, stellt sich als eine Schlüsselfigur von Artemis heraus. Nujit Mehransi ist die Chefplanerin von Weltraumflügen bei der NASA. Ihr Team hat den gesamten Ablauf des Artemis-1-Fluges präzise durchgeplant.
The mission itself needs engineering as well to put all the pieces together. And really, we, you know, coordinate the mission, how many days it takes, the trajectories, all the profile that has to go on to meet the objectives for the vehicles themselves.
Die Mission selbst müsse erstmal entwickelt werden. Alles müsse im Vorfeld so geplant sein, dass jeder einzelne Schritt zusammenpasse und die Missionsziele am Ende auch erfüllt werden können. Ziel Nummer 1 lautet, Artemis 1 erfolgreich von der Startrampe bringen.
Es fängt alles mit dem Start der Rakete an, dieser sehr kritischen Flugphase. Denkt man drüber nach, dann ist diese Rakete einfach nur dafür da, die Raumkapsel von der Erde wegzubringen. Sie bringt sie in den niedrigen Erdorbit und von da fliegt die Kapsel selbst zum Mond.
SLS. Space Launch System, so heißt die neu entwickelte Rakete. 98 Meter hoch, voll betankt, 2603 Tonnen schwer, mit 4 Raketenantrieben und 2 Booster-Raketen. Ähnlich wie die, die auch dem Space Shuttle beim Start halfen, schafft sie es gut, 95 Tonnen Fracht in die untere Erdumlaufbahn zu bringen. Ihre finale Weiterentwicklung, SLS Block 2, soll am Ende 111 Meter hoch sein und 130 Tonnen schaffen können. Die stärkste NASA-Rakete, die je von der Erde abgehoben hat. Erstmal reicht Version 1 aber aus, denn obendrauf sitzt nur die neue Raumkapsel mit läppischen 32 Tonnen Gewicht. Die wird sich im unteren Erdorbit angekommen, knapp 8 Minuten nach dem Start, mit ihrem eigenen Antrieb auf den Weg zum Mond machen, erklärt Chefplanerin Mehransi.
Danach ist Orion auf dem Weg zum Mond. Das wird etwa 6 Tage dauern. Dann fliegt sie ganz nah an den Mond heran und fliegt danach mehrmals um ihn herum.
In einer Ellipse wird die Kapsel um den Mond fliegen. Am nächsten Punkt zum Mond nur 100 Kilometer von seiner Oberfläche entfernt, am weitesten über 6000 Kilometer. Während dieser Zeit braucht die Kapsel Energie. Dafür ist ein Modul der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA zuständig. Es ist an Orion befestigt und sorgt mit ausklappbaren Solarpanelen für Strom. Und für Sauerstoff und Wasser, wenn denn mal Menschen mit an Bord sein werden. Ungefähr 4 Wochen lang wird die Kapsel den Mond umrunden, Millionen Messdaten und hunderte Bilder vom Mond liefern und danach die Heimreise antreten. Allerdings muss Orion dafür erstmal wieder auf den richtigen Kurs kommen.
Wenn die Kapsel den Orbit verlässt, zünden wir den Antrieb und Orion fliegt erst Richtung Mond. Knapp vorbei am Mond nutzen wir dann dessen Anziehungskraft, um die Kapsel in Richtung Erde zu beschleunigen.
Wie der Hammer eines Hammerwerfers wird das Raumschiff dann in Richtung Erde katapultiert. All das wurde bisher nur in Simulationen und an Computermodellen berechnet. Ob es klappt, wissen alle NASA-Mitarbeiter erst, wenn der 42-tägige Artemis-1-Testflug zu Ende ist. Die Medientour durch das Johnson Space Center geht weiter. Mit Bussen geht es gute 10 Minuten an den äußersten Rand des Centers. Der Bus hält vor einem kleinen, unauffälligen Gebäude. Von außen wirkt es mehr wie ein überdimensionierter Metallschuppen als ein Hightech-Weltraumlabor. Drinnen wird allerdings schnell klar, was hier geplant und gebaut wird, könnte die Zukunft der Menschheit verändern. In einem abgedunkelten Konferenzraum wird von einem Beamer das Wort Gateway an die Wand geworfen. Darunter eine Raumstation, die um den Mond kreist. Der nächste große Schritt des Artemis-Programms. Eine Raumstation, die im Mondorbit um den Erdtrabanten schwebt. Erdacht und mittlerweile teilweise zumindest in der Rohkonstruktion auf der Erde erbaut, von NASA, ESA, der kanadischen und der japanischen Raumfahrtorganisation und SpaceX.
Gateway is going to be our outpost, if you will, for Artemis exploration.
Gateway wird unser Außenposten für die weiteren Artemis-Missionen sein. Es ist eine kleine Raumstation im Mondorbit. Wir haben ja jetzt die ISS, die um die Erde kreist. Die hier wird kleiner sein. Von hier aus werden wir Menschen mit Landemodulen zur Mondoberfläche schicken, zurückholen und ihre Forschung in Gateway auswerten können.
Do their missions, come back to Gateway, reuse parts of those landers, bring the science back to Earth.
Aus 8 verschiedenen röhrenförmigen Modulen soll Gateway im Weltraum zusammengebaut werden, Stück für Stück, wie die internationale Raumstation ISS, erklärt Sean Fuller. einer der Manager von Gateway. Die ersten beiden Bauteile sollen 2024 mit einer Rakete von SpaceX in die Mondumlaufbahn gebracht werden. Das Halo und das PPI. PPI steht für Power and Propulsion Element. Es versorgt das Halo über Solarpanelen mit Energie und hilft bei der Steuerung. Halo ist die Abkürzung für Habitation and Logistics Outpost, das Herzstück der Raumstation. Hier werden die ersten Astronautinnen und Astronauten leben und arbeiten. Hinter Sean Fuller steht eine dunkelgraue Metallröhre, 3 Meter im Durchmesser, 6 Meter lang. Innen Regale, Halterungen, Fußboden und Decke.
Wo Sie jetzt stehen, das ist die Sportecke. Stellen Sie sich den Astronauten horizontal mit den Füßen gegen das Ende der Röhre vor. So machen die hier Sport.
Chad Davis gehört zu den leitenden Ingenieuren von Northrop Grumman, die im Auftrag der NASA Gateway planen und bauen lassen. Sich vorzustellen, wie in der Röhre jemand Sport macht, fällt schwer. Schließlich ist über Davis, knapp 1,75 Meter groß, nicht mehr viel Platz, während er das erklärt. Davis geht 3 Schritte weiter in die Mitte der Röhre.
Dieser Bereich bleibt quasi offen. Mit einem kleinen Tisch mit Computer kann hier gearbeitet und das Halo insgesamt überprüft werden.
Ein großer rechteckiger Metallrahmen. Dort sollen die Lebenserhaltungssysteme eingebaut werden. Viel Platz bleibt da nicht übrig. Weltraumforschung ist nichts für Klaustrophobiker. Es wirkt klein, sagt Davis. But in the beginning, you've got your bare necessities to execute the lunar missions. Aber für den Anfang habe man alles, was man für Mondexpeditionen brauche. 2029 sollen alle Module der Gateway-Raumstation zusammengebaut, um den Mond kreisen. Als Plattform für Astronautinnen und Astronauten, um zur Mondoberfläche zu kommen und zum Mars.
In the future, we'll also have the capability if we use Gateway.
In der Zukunft wollen wir am Gateway ein Mars-Erforschungsraumschiff aufbauen, es dort testen, von dort starten und zum Mars fliegen. Wir nennen das vom Mond zum Mars.
We call it Moon to Mars. We're building up around the moon, learning. We're going to use that to go to Mars.
Was die Raumforschung von ihren Flügen zum Mond lerne, sei nämlich die Grundlage, um zum Mars zu fliegen. Deshalb ist auch das Gateway-Programm im Grunde nichts anderes als ein großes Testlabor für den nächsten Schritt in der Raumfahrt. Bemannte Flüge zum roten Planeten. Bis es soweit ist, werden aber noch Jahrzehnte vergehen. Aber der Anfang sei gemacht, sagt Sean Fuller und blickt grinsend auf die graue Röhre hinter ihm. Seit Jahren wirbt die NASA für die Artemis-Mission. Seinen Anfang nahm das Programm noch unter Präsident Obama im Jahr 2010. Der damalige verabschiedete NASA Authorization Act sicherte der NASA ein Budget von $58 Milliarden für die nächsten 3 Jahre zu. Präsident Donald Trump hielt das Programm die folgenden Jahre aufrecht, wie auch Präsident Joe Biden. Schließlich ist auch der Weltraum ein Politikum. Insgesamt wird die NASA nach eigenen Schätzungen bis 2025 $93 Milliarden für das Artemis-Programm ausgegeben haben. Ein Start einer Artemis-Mission kostet laut NASA rund $4,1 Milliarden. Astronomische Kosten im neu entbrannten Rennen um den Mond und alles, was dahinter liegt. Es zeigt, welche Anstrengungen die NASA und die US-Regierung unternehmen, um sich im Weltraum unabhängiger machen zu können von Russland. Und um dem nächsten Player die Stirn bieten zu können, der sich gerade im All ausbreitet. China. Die letzte Station der NASA-Tour. Der Knotenpunkt der Artemis-1-Mission. Mission Control Center Houston. Weltweit berühmt geworden durch Apollo 13.
Okay, Houston, we've had a problem here.
This is Houston, say again, please. Houston,
we've had a problem.
Heute ein geflügeltes Wort. Houston, wir haben ein Problem. Worte, die Rick LaBroad hofft, in den 42 Tagen der Artemis-1-Mission nicht hören zu müssen. LaBroad ist der Lead Flight Director im Mission Control Center. Er leitet die Mission von Houston aus und er hat das letzte Wort, wenn es um Entscheidungen geht.
Als Lead bin ich von Anfang bis Ende verantwortlich. Den Plan zusammenstellen, die Teams trainieren und dass alles so ausgeführt wird, wenn es losgeht. Das wird eine lange Mission und ich habe mehrere Flight Director, die mich unterstützen. Jedes Mal, wenn jemand etwas mit der Rakete oder der Kapsel macht, schicken sie ein Kommando an meinen Platz, weil hier die finale Verantwortung liegt.
LaBroad sitzt an einem Schreibtisch mit mehreren Bildschirmen, Tastaturen, Schaltern und Knöpfen. Um ihn herum stehen 13 weitere solcher Arbeitsplätze. Beispielsweise für die Funkverbindungen, die Kameratechnik an Bord, den Antrieb von Orion, den Antrieb der Rakete oder die Flugsteuerung. Jeder einzelne Platz ist besetzt mit mehreren Personen, die im 24-Stunden-Betrieb mehrfach am Tag rotieren. Vor ihnen allen eine riesige Videowand, auf der alle Daten der Mission in Echtzeit angezeigt werden. In diesem Raum läuft alles zusammen, wird alles ab dem Moment, in dem die Rakete abhebt, gesteuert.
Wir haben hier die Erlaubnis, alles zu tun, was wir für notwendig halten, um die Sicherheit des Raumschiffs und die Sicherheit einer Crew zu gewährleisten. Die Crew steht an erster Stelle, dann das Raumschiff. Und das Sagen haben wir.
Entsprechend eingespielt muss das Team um Rick LaBroad sein. Absprachen müssen in Sekunden nicht nur klar kommuniziert, sondern auch ausgeführt werden. Funktioniert Mission Control nicht reibungslos, ist die gesamte Mission in Gefahr, erklärt LaBroad. Damit das nicht passiert, wurde geübt, geübt und geübt.
But you know what we've been doing for the past
Über die letzten 3 bis 5 Jahre haben wir hier unsere Abläufe entwickelt. Wir haben Flugregeln erarbeitet, vorgeschriebene Entscheidungen. Sehr oft haben wir nicht den Luxus, lange zu diskutieren, wenn etwas passiert. Wir können dann kein Meeting abhalten und beraten. Das haben wir schon vorher gemacht, über die letzten 5 Jahre. Rausgekommen ist ein Set von Regeln, die vorschreiben, wie in den allermeisten Fällen zu handeln ist. Die Herausforderung ist, wenn etwas passiert, das diese Regeln nicht abdecken.
The challenge is when something happens that's outside the bounds of those flight rules.
Sollte es bei Artemis 1 zu einem solchen unerwarteten Vorfall kommen, werden es Rick LaBroad und seine Stellvertreter sein, die eine finale Entscheidung treffen müssen und damit über das Schicksal der gesamten Mission. Druck verspürt der sportlich stämmig gebaute Mann mit grauem Bürstenhaarschnitt aber nicht. Es ist nicht seine erste Mission. LaBroad hat schon Space Shuttles erfolgreich ins All und zurück zur Erde geleitet. Mit einem Dauergrinsen beschreibt er seine Emotionen.
It's very hard to describe. I mean the sense of
Es ist so schwer zu beschreiben, dieses Gefühl, wie groß das alles ist. Ein Teil davon zu sein, das ist unbeschreiblich. Ich arbeite hier seit 37 Jahren und das hier ist aufregender als alles, woran ich bisher gearbeitet habe. Als ich hier anfing, flog das Shuttle schon und hatte schon etwas an Reiz verloren. Das hier aufzubauen von diesem Platz aus, das ist einfach großartig.
I mean, from this building and this console, it's every bit as exciting. Flying in space is, you can't do it anywhere else, right? So it is just amazing.
Die Begeisterung jedes einzelnen NASA-Mitarbeiters für das Artemis-Programm, sie ist in jedem Büro, jeder Halle, durch die wir geführt wurden, greifbar. Es soll der Beginn einer neuen Generation der Raumfahrt werden. Einer neuen Generation von Astronautinnen und Astronauten. Scheitern, das sagen alle interviewten NASA-Mitarbeiter in Houston, wenn die Mikrofone aus sind, ist keine Option. Geht der Testflug katastrophal schief, steht die US-Raumfahrtbehörde vor einem Scherbenhaufen, der Milliarden an Steuergeldern verschlungen hat, der mit jedem Entwicklungsschritt teurer und teurer wurde. Ob sich die USA einen zweiten Versuch kosten lassen, ist in der aktuellen politischen Lage fraglich. Der Druck ist hoch für Mission Artemis.
Das war der Hintergrund. Rückkehr zum Mond. Die NASA und das Artemis-Programm. Eine Sendung von Florian Mayer. Redaktion Gerwald Herter.